Herzlich willkommen zu Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Katechon, dem Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. In dieser Folge geht es um den deutsch-amerikanischen Philosophen Leo Strauss. Dafür haben wir uns heute zusammengeschaltet mit Literatur- und Kulturwissenschaftler Till Kinzel. Till Kinzel ist vielen sicherlich bekannt durch seine Arbeit über Nicola Gomez Dávila. Er hat mit dazu beigetragen, dass das Denken des kolumbianischen Philosophen heute in Deutschland bekannt ist. Till Kinzel ist auch ein guter Freund des Hauses. Er hat mit uns bereits über Condylis im Podcast gesprochen und er hat vor einiger Zeit auch sein Buch über Johann Georg Amann bei uns in der Bibliothek vorgestellt. Herzlich willkommen, Till Kinzel.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Krockenberger. Es freut mich, bei Ihnen zu sein.
Herr Kinzel, Sie haben in Ihrer Doktorarbeit über einen Schüler von Leo Strauss geforscht, über Alan Bloom. Wie ist bei Ihnen diese Faszination für Leo Strauss entstanden? Es ist ja irgendwie auch so ein Philosoph, der im deutschen Sprachraum nicht so bekannt ist. Wie sind Sie auf ihn gekommen?
Ursprünglich muss es so gewesen sein, dass mir ein Bekannter, der damals Berufsschullehrer war, auf die deutsche Übersetzung gestoßen ist, die von Blooms Buch damals herauskam. Bloom hat ja sein Buch geschrieben auf Englisch The Closing of the American Mind. Das ist dann im Deutschen mit der Niedergang des amerikanischen Geistes etwas spenglerisiert übersetzt worden. Und damals hatte ich mich sehr für Bildungsfragen interessiert. Das war ein Thema, was mich im frühen Studium und auch eigentlich schon vorher beschäftigt hat. Und damit war das eine Faszination, die davon ausging, dass eben ein Philosoph sich beschäftigt damit, wie es um das Bildungswesen eigentlich bestellt ist in den USA. Aber das war ja eben dann auch ein generelles Problem. Worin besteht gute Bildung? Und insofern war das eben ein Teil dieser Faszination, dann zu schauen, wo kommen eigentlich die Quellen her, aus denen Alan Bloom sein Werk gespeist hat. Denn in dem Buch selber taucht Leo Strauss nur an einer Stelle vielleicht auf, also jedenfalls nicht sehr prominent. Und man muss dann im Grunde untergründig forschen, was da die Inspirationen waren für seine Analyse der amerikanischen Hochschulsituation. Und dann war natürlich der Zusammenhang deswegen für den deutschen Leser spannend, weil Bloom im Anschluss an Leo Strauss ein besonderes Augenmerk auf die Rolle von Nietzsche und Heidegger und anderen deutschen Philosophen und Soziologen gelegt hatte als Einflüssen auf die amerikanische Situation, vor allen Dingen im Gefolge der Immigration und der Tatsache, dass viele Sozialwissenschaftler und Politologen aus Deutschland emigriert sind in die USA und dort quasi deutsches Denken auch wieder zur Geltung gebracht haben, in irgendeiner bestimmten Form verwandelt, aber eben doch. Und Nietzsche und Heidegger waren da sozusagen die großen Geister im Hintergrund, die vieles gesehen haben, was problematisch ist an der Moderne, falsche Vorschläge vielleicht hatten oder Ideen, wie sich das wieder herrichten lassen könnte. Aber jedenfalls dieses Bewusstsein einer Krise war ja zu der Zeit, als Bloom sein Buch geschrieben hat, für Amerika genauso relevant wie viele Jahrzehnte vorher schon auch in Europa, weil die Amerikaner unsicher geworden waren über ihre Geltung in der Welt und das dann im Grunde ja, so eine Vermischung aus politischen, philosophischen, erziehungswissenschaftlich, pädagogisch interessanten Fragestellungen, die mich da interessiert hatte damals.
Ja, das spricht ja auch irgendwie auch schon den Charakter von Strauss an. Er ist dann doch immer jemand, der sich gern auch, fast möchte man sagen, hinter den Philosophen versteckt, mit denen er sich beschäftigt. Der es liebt, zwischen den Zeilen zu schreiben. Also er ist ja auch vielen vielleicht bekannt dafür, dass er über das esoterische Schreiben etwas verfasst hat und sich damit beschäftigt hat. Dass er jemand ist, der sich auch entzieht, der sich versucht, dem einfachen Verständnis zu entziehen, der eigentlich auch irgendwie so ein ein Beobachter ist der geistlichen Entwicklungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und der sozusagen sowohl die deutsche Seite gesehen hat, als auch die amerikanische Seite. Und da wollen wir gleich mal bei der Biografie einsteigen. Er ist ja 1899 in Hessen geboren worden, ja, und ist dann da auch sozusagen auch auf das alte deutsche Gymnasium gegangen, wie man das früher noch hatte. Latein wurde gelernt, Philosophie wurde gelernt, man hat Platon-Dialoge gelesen. Also da sind noch die Schüler durch eine harte humanistische Schulung gegangen. Und das merkt man eigentlich so bei der ganzen wissenschaftlichen Arbeit von Strauss, dass ihn diese philologische Prägung durch das humanistische Gymnasium in Deutschland eigentlich nie verlassen hat, weil er schreibt noch in Amerika Werke, die so ein bisschen herüberkommen wie so eine philologische Interpretationsarbeit. Aber setzen wir da mal an bei seiner Schulzeit. Wie hat diese Schulzeit in Deutschland ihn geprägt und was denken Sie, welche Einblicke hat sie ihm verschafft im Hinblick auf die geistige Krise, in die der Westen hineingeglitten ist?
Naja, zunächst hat er einfach ein ordentliches deutsches Gymnasium besucht zu dieser Zeit, was eben bedeutete, wie Sie schon angedeutet haben, dass dort die klassischen Bildungsgüter vermittelt wurden. Wir haben ja zum Glück auch seine Abiturklausur über einen Spruch aus der Antigone des Sophokles, worüber er sich dann ausgelassen hat. Und diese Art von Prägung teilt er natürlich mit seiner ganzen Generation. Das heißt, es kommt eben man kommt in eine moderne Welt, aber das Werkzeug geistiger Auseinandersetzung kommt aus der Antike in vieler Hinsicht. Man hat natürlich auch die deutsche Literatur gelesen, Goethe, Schiller, Lessing, das war auch alles präsent. Aber eben auch Platon, und daraus resultierte ja dann diese Vorstellung, die Strauss später einmal artikuliert hat, dass er eigentlich früh den Wunsch gehabt hat, sowas wie, sage ich mal, ein Bahnwärter oder Postbeamter zu werden, der dann Kaninchen züchtet und Platon liest und Rosen vielleicht in seinem Garten. Also so diese Vorstellung. Dann kommt aber natürlich der Erste Weltkrieg mit diesen Umbrüchen dazu und eine ganz neue Welt, die entsprechend dann zu neuen Herausforderungen führt und dann man sich fragen muss, wie kann unter den Bedingungen dieser Welt eine politische Ordnung gefunden werden, die sich irgendwie am Guten orientiert. Und der junge Strauss ist dann natürlich, wie viele auch in seiner Zeit, ein begeisterter Nietzsche-Leser gewesen. Der hat das von A bis Z gelesen und in sich aufgenommen und hat dann auch im Grunde die verschiedenen philosophischen Positionen seiner Zeit schon sehr kritisch wahrgenommen. Er war ja auch ein junger Jude, der zionistische Vorstellungen hatte. Das ist sehr kompliziert, sich da reinzufinden in diese verschiedenen jüdischen Positionen der Zeit, die sich auch nichts geschenkt haben, also wirklich heftig untereinander debattiert haben. Und Strauss war ja dann Schüler oder hat dann seine Promotion geschrieben bei Ernst Cassirer über einen deutschen Philosophen, der heute auch kaum noch bekannt ist, Friedrich Heinrich Jacobi, der aber eine ganz zentrale Stellung in dem Plateau des deutschen Denkens um Kant, Hegel, Schelling, Fichte eingenommen hat. Und damit fängt im Grunde auch schon ein Teil seiner Auseinandersetzung an, denn Jacobi war derjenige, der dann später, also der Lessing noch kurz vor seinem Tode gesprochen hat und Lessing dann quasi entlockt hat, zu sagen, dass er eigentlich ein Anhänger Spinozas sei oder das jedenfalls so in der Interpretation von Jacobi. Und dieser ganze Komplex, der hat Leo Strauss im Grunde sein Leben lang beschäftigt in der Auseinandersetzung mit Lessing, mit Moses Mendelssohn, mit Spinoza, der dann im Rahmen seiner Arbeit für die Akademie der Wissenschaft des Judentums zentral wurde. Also man sieht, da fächert sich sehr schnell ein ungeheures Denkfeld auf. Und das bedeutet, man muss den Blick auf die Antike, auf die Neuzeit und auf die Gegenwart von Strauss selber wenden, weil er im Grunde aus allen diesen Bereichen sich Anregungen holt.
Fassen wir mal auch zusammen. wir haben jetzt den jungen Strauß, der auch Wehrdienst leisten musste im Ersten Weltkrieg und nach dem Krieg dann sein Studium fortsetzt. Er studiert in Hamburg, Marburg, Freiburg und in dieser Zeit wird er dann sozusagen zum Nietzscheaner. Er kommt ja aus einer orthodoxen jüdischen Familie und er verliert sozusagen während seiner Gymnasialzeit und während seines Studiums sein Kinderglauben, wenn man das mal so sagen darf. Und er ist jetzt irgendwie auf der Suche und versucht mit der Krise der Moderne zurechtzukommen. Er versucht nach geistiger Orientierung und wird jetzt eben zunächst zum Nietzscheaner und versteht sich politisch ganz klar als Zionist. Ja, er fängt beim jüdischen Wandervogel an.
Ja.
Und so kommt er dann 1925 nach Berlin an die Hochschule für die Wissenschaft des Judentums.
Mhm.
Und was macht er da in Berlin?
Naja, er arbeitet dann, er hat ja im Grunde auftragsgemäß da etwas zu arbeiten und er schreibt dann eben ein Buch über die Religionskritik Spinozas und da ist der entscheidende Punkt, dass er im Grunde Spinoza als Grunddenker, als Grundlagendenker der späteren Aufklärung gilt, weil seine Kritik an den religiösen Vorstellungen von Offenbarung sehr radikal ausfällt. Und Strauß versucht aber nun in einem Durchgang genau aufzuschlüsseln, worin eigentlich die Motivation und die Zielrichtung dieser Kritik besteht. Und dazu muss er natürlich sehr gründlich auf die auch antiken Voraussetzungen eingehen, was es eben in der Antike schon an Religionskritik möglicherweise materialistischer, epikureischer Art vorhanden. Wie unterscheidet sich der antike Atheismus oder die Religionskritik von dem modernen Atheismus? Und damit sind dann viele Fragen verbunden in Bezug auf die moralische Grundlage der Offenbarungskritik, ob nämlich die Kritik an der Offenbarung stichhaltig sein kann von der intellektuellen Seite her, wenn diese Kritik im Grunde als Resultat einer emotionalen Haltung, also zum Beispiel, dass man die Offenbarung ablehnen will, aufgrund von Empörung über das Unrecht, was Gott zulässt zum Beispiel, nicht? Das wäre eine Möglichkeit. Dann muss man sich genau überlegen, wie stichhaltig eben diese Dinge sind. Und für Strauß war schon in diesem ersten Buch immer eigentlich das leitend, was ihn später in verschiedener Form dann angetrieben hat, nochmal neu anzusetzen und zurückzugehen und das nicht für gegeben zu nehmen, was da ein Denker geschrieben hat oder die Interpretation auch dieses Denkers nicht einfach hinzunehmen, sondern nochmal quasi genealogisch durchzuspielen, wo kommt eigentlich dieses Argument her? Und damit dann im Grunde auch eine Infragestellung von Grundvoraussetzungen der Aufklärung oder des Aufklärungsdenkens, dass man dann merkt, Moment, gibt es vielleicht eine andere Antwort auf dieses Problem der Kritik der Offenbarung, des Verhältnisses von Religion und Politik, als es in der Moderne entwickelt wurde. Das ist ja der entscheidende Punkt. Und dann Strauß den Schritt zurück und überlegt sich, wie sieht das aus in der Antike bei Platon, wie sieht es aber auch aus bei den jüdischen und muslimischen Denkern des Mittelalters und haben die dann anderes Verhältnis. Und das hängt alles mit diesem Problem letztlich zusammen, wie Christentum und Philosophie sich zueinander verhalten. Denn für Strauß als Denker war eigentlich immer ein zentraler Punkt, bestimmte Positionen möglichst rein darzustellen und auseinander zu dividieren, damit man klar erkennt, was ist jetzt eigentlich das, was Philosophie ausmacht, was ist das, was Offenbarung ausmacht. Und für diese Entwicklung im christlichen Mittelalter und dann in der Neuzeit, wo sich Christentum und Philosophie vielfach ineinander verschlingen, war ihm das ein Problem, weil dann im Grunde wie bei Lessing er gesehen hat, ja, was ist jetzt eigentlich das Christentum, was ist die Philosophie? wie kann man das irgendwie auf den Punkt bringen? Und für ihn war es eben immer wichtig, gedanklich scharf das zu trennen, selbst wenn es jetzt praktisch ein lebensweltlicher Zustand ist, der nicht aufgelöst werden kann.
Ja, das werden wir später ja sicher auch nochmal vertiefen, weil wir sehen ja jetzt bereits die Entwicklung eines Denkers, der jetzt wirklich so in die Literatur einsteigt, der eine immense Belesenheit entwickelt, also der wirklich eine Kenntnis sich aneignet über diese verschiedenen Autoren der Philosophiegeschichte und der eben sich nicht zufrieden gibt mit den Antworten, die man gefunden hat, der sich quasi nicht mit den gängigen Interpretationen zufrieden gibt, sondern der Sache selber auf den Grund gehen will. Also der junge Mann, der immer so riesige Fragen hat und der sucht. Und bei der Vorbereitung ist mir dann doch aufgefallen, dass das quasi dann am Ende seiner Berliner Zeit ganze Sache dann eben für ihn sich eben auch zuspitzt und es schon so einen gewissen Schlüsselmoment gibt. Er kommt auch mit Carl Schmitt in Kontakt. Und Carl Schmitt schreibt für ihn ein Gutachten, denn der junge Strauß möchte ein Stipendium von der Rockefeller Stiftung haben und damit nach Paris gehen. Und da schreibt eben Carl Schmitt ein Gutachten, was es dann auch tatsächlich ermöglicht, dass 1932 nach Paris gehen kann. Mhm. Aber er setzt sich auch mit dem Denken von Carl Schmitt produktiv auseinander, wie auch bei den anderen Denkern kann es sozusagen Leo Strauss nicht lassen, dem Carl Schmitt auf den Zahn zu fühlen. Ganz bekannt ist ja auch sozusagen seine Rezensionsschrift über den Begriff des Politischen von Carl Schmitt. Also die Anmerkungen zu dem Begriff des Politischen. Können Sie dazu mal was sagen?
Ja, ohne jetzt in die wirklich komplizierten Details einzutreten, kann man vielleicht sagen, dass Schmitt natürlich da auch in dieser Zeit sich versucht, eben daran in prägnanter, manchmal fast schon aphoristischer Form Kategorien zu bilden, Kriterien aufzustellen für das, was politisch ist und zu versuchen, eben die Bereiche des oder das abzugrenzen, was politisch ist von anderen Phänomenbereichen der Gesellschaft. Und da steht natürlich im Hintergrund für Carl Schmitt eine Auseinandersetzung mit dem Liberalismus, mit der Entwicklung des 19. Jahrhunderts, mit dem Rechtsstaat und dann der Vermischung der Sphären, des Politischen und des Ökonomischen, des Kulturellen, Geistigen, Religiösen. Und da ja Schmitt eben diese Unterscheidung von Freund und Feind als Kriterium des Politischen in letzter Instanz ins Feld geführt hat, eben auf der Basis dieser modernen Entwicklung entsteht nun das Problem, dass Strauss dann aufgreift und im Grunde versucht zu zeigen, dass Schmitt trotz aller Kritik am Liberalismus letztlich in liberalistischen Vorstellungen befangen bleibt, weil er eben nicht den Schritt macht, den Strauss selber dann machen sollte, nämlich zurückzugehen auf die Antike hinter den modernen Liberalismus. Denn indem Schmitt sich noch auf Thomas Hobbes beruft, bleibt er im Horizont des modernen politischen Denkens. Und diesen Punkt nimmt dann Strauss ja auch selber als Ausgangspunkt, selber über Hobbes zu arbeiten und über Hobbes zu schreiben und dann aber auch dort schon die Auseinandersetzung mit Platon zu führen. Und für ihn war im Grunde diese Beschränkung von Schmitts Denken auf die moderne politische Theorie verfehlt.
Also Leo Strauss vermittelt den Eindruck, eben in Carl Schmitt einen Hobbesianer zu erkennen.
Ja.
Also er fühlt der Sache nach, er geht der Sache auf den Grund, er liest genau, er liest auch zwischen den Zeilen, er schaut, wo hat derjenige seine Gedanken her und dann stellt er natürlich fest, dass Carl Schmitt auch mit dem Naturzustand arbeitet, mit dem Krieg aller gegen aller, aber dass bei Carl Schmitt natürlich der Naturzustand anders überwunden wird. Ich glaube, er macht doch auch Carl Schmitt so ein bisschen den Vorwurf vor, er sagt, naja, also mit diesem Freund-Feind-Kriterium bleibt man dann doch irgendwie bei einem Relativismus stehen, weil dann alle irgendwie legitim sind, die bereit sind, für ihre Anliegen zu kämpfen.
Ja, es bleibt eben dann keine Orientierung mehr an einem Guten letztlich übrig. Und man muss dann eben zurückgehen, dass man ja, also das ist das, was er ja dann auch anführt über auf Sokrates, Platon zurückgehend, dass man sich ja eben über das Gute und das Gerechte und so weiter streitet. Und dieser Streit, der lässt sich eben mit den modernen Mitteln, jedenfalls Strauss zufolge, nicht sinnvoll lösen, weil da im Grunde durch diese historistische, wie er das nennt, also wie soll man sagen, historisierende Interpretation von Denkern, der Eindruck entsteht, als gäbe es keine überzeitliche Orientierungsmöglichkeit an einem Guten für die Politik. Und weil natürlich die Denker, die ihn in der frühen Zeit geprägt haben, also das gilt natürlich für Carl Schmitt genauso wie für Strauss, eben Denker waren, die stark dieses historische Element, also Hegel, Nietzsche und so weiter, betont haben, da hat das den Effekt gehabt, dass man allgemein glaubt, ein Philosoph, auch ein Philosoph, sowieso die anderen auch, seien Kinder ihrer Zeit. Das heißt, sie sind in ihren wesentlichen Denkformen abhängig davon, was eben ihre Zeit so mit sich bringt. Und für Strauss war das kein akzeptabler Zustand. Und er hat versucht, eben sich zu überlegen, wie kann man eben nachweisen, dass die Denker der Vergangenheit eben nicht einfach Kinder ihrer Zeit waren, sondern im Sinne von dieser Vorstellung, dass der Geist doch über der Zeit steht, auch überzeitliche Erkenntnisse erlangt haben. Und an dem Punkt, da kommt dann eben dieses zwischen den Zeilen Lesen und Schreiben ins Spiel, was ihn dann immer mehr beschäftigt in diesen Jahren, nämlich zu sagen, die Philosophen haben sehr wohl sich solche Erkenntnisse aneignen können, aber sie mussten die quasi in ihrer Zeit angepasst formulieren, so dass sie ihre wahren Erkenntnisse nur zwischen den Zeilen darstellen konnten. Und dann kann man natürlich sehen, dass sie sich anpassen an die Zeit, weil sie ja für die Leute sprechen und in der Zeit, in der sie schreiben, um auch zu verhindern, dass sie verfolgt werden. Das ist ja so ein primäres soziologisches oder philosophiesoziologisches Thema bei Strauss, die Verfolgung und die Kunst des Schreibens, dass also ein vordergründiger Anlass dazu besteht, sich eben verklausuliert oder esoterisch auszudrücken, damit man eben nicht wegen heterodoxer Meinungen verfolgt wird.
Ja, genau. Also da schwingt ja immer auch das Schicksal von Sokrates mit, der eben dann den Schirlingsbecher trinken musste, weil die Athener seine Gedanken und seine Fragen nicht mehr aushalten konnten.
Ja.
Und so wollte Leo Strauss offensichtlich nicht enden, aber man sieht ja jetzt schon, dass er doch bewegt wird von einem moralischen Impetus. Also dass es eben, dass doch, man sieht da doch den jungen Mann, der irgendwie durch einen jüdisch-platonischen Idealismus doch vom Grund her geprägt ist, der eben auch nicht das Streben nach dem Guten, da sind wir wieder bei Platon, nicht über Bord werfen will, aber der eben natürlich sieht, dass man sich anders ausdrücken muss unter den Bedingungen der Moderne.
Und das ist halt eben so, ja, er hat schon früh, sieht er, es gibt sozusagen das Gute auch nicht in nur ein einheitlicher Form, wie soll man das ausdrücken? Also das, was ja, er wird eben zum politischen Philosophen in dem Moment, wo er erkennt, dass einerseits in der Gefolge von Sokrates man ja um das gemeinsame Gute für den Staat und die Bürger fragen muss. Und dann ist aber das sozusagen ein Gutes im Bereich auch des Praktischen. Das heißt, man muss dann überlegen, was sind eigentlich die praktischen Funktionsbedingungen einer Gesellschaft, in der sich dann alles so darstellt, dass man eben friedlich miteinander leben kann. Und andererseits ist aber eben für diese klassisch-philosophische Position, zu der Strauss dann immer mehr neigt, klar, dass das Medium der Gesellschaft, in der eben auch dann nach diesem Guten gefragt wird, eigentlich nur die Meinung sein kann, weil aus strukturellen Gründen eben die Menschen Meinungen haben, die jetzt nicht irgendwie mit der Wahrheit in engem Verbund stehen müssen, auch weil sie nicht alle nach Wahrheit streben. Und dadurch, dass die Meinungen im Bereich der Politik Geltung haben, besteht automatisch eine Spannung zwischen dem, was politisch erwünscht wird, was nötig ist, was dringend gemacht werden muss, und dem Streben nach Wahrheit in einem höheren Sinne, was die Philosophen verfolgen. Und dadurch entsteht eben eine Spannung, die sich für den Philosophen als problematisch und gefährlich darstellen kann. Und auch für Strauss folgt daraus dann im Grunde eine doppelte Stoßrichtung, nämlich einerseits Radikalität im philosophischen Denken und Konservatismus in der politischen Praxis. Und er sagte an einer Stelle auch irgendwie, dass quasi Konservatismus kann als weise Maxime der Praxis bezeichnet werden. Auf Englisch dann im Grunde die Maxime to let sleeping dogs lie, also schlafende Hunde nicht aufzuwecken. Während eben für den Philosophen so ein Prinzip nicht gelten kann, denn der muss alles grundlegend durchdenken und immer wieder neu ansetzen, und auf den radikalsten Gedanken darf er nicht verzichten.
Da ist noch bei Ihnen jetzt schon ein Aspekt aufgeschienen, den man schon erwähnen muss, wo er sich dann doch von Platon abwendet, dass eben Strauss eben nicht in die Metaphysik hineingeht. Ja, bei Platon ist ja das Gute, das Bonum, das ist ja sowas Transzendentes, Überwölbendes, was dann auf die Welt der Erscheinungen einwirkt. Und Strauss bleibt ganz in der Praxis. Er geht bei der ganzen platonischen Metaphysik eigentlich nicht mit. Kann man das so sagen?
Ja, die Metaphysik, die spielt für ihn schon eine Rolle, aber die ist wird sozusagen rhetorisch marginalisiert. Also es gibt nur wenige Stellen, zum Beispiel später in der Auseinandersetzung über das Problem der Tyrannis mit Alexandre Kojève, da taucht das auf, dass er sagt, man könnte eben denken, dass wenn man sich jetzt diesen politischen Dingen zuwendet und dem Problem der Tyrannis, dass man dann das Sein vergisst. Aber das ist eben nicht der Fall. Das deutet er aber nur so an, weil eben das Problem ein praktisches sozusagen ist, der dringenden Auseinandersetzung mit dem aktuellen Problem der Tyrannis, muss das andere eben hintanstehen, aber es darf der Philosoph nicht vergessen, dass es dieses Problem gibt.
Ah, okay, und, also er scheut sich eher sozusagen diesen Bereich gedanklich zu ergründen.
Und dann ist es wahrscheinlich eine Auslegungssache, ob man jetzt denn der Meinung ist, dass zum Beispiel eben solche Fragen wie das Sein, ob das tunlich ist, die in größter Öffentlichkeit zu verhandeln als metaphysische Diskussion, wenn man eben dieses klassische Verständnis von Philosophie in diesem eher esoterischen Sinne vertritt.
Aber um nochmal zu der politischen Situation in Deutschland in der Zwischenkriegszeit zurückzugehen, sein Clou bei der ganzen Interpretation, finde ich, ist eben, wie er den Nihilismus versteht. Also er sieht eben, dass bei Heidegger und Nietzsche der ontologische Nihilismus, der Moderne, kritisiert wird. Aber Leo Strauss würde jetzt nicht sagen, dass das das Problem ist. Er sagt, das Problem ist nicht, dass Gott tot ist, sondern das Problem ist eben dieser moralische Nihilismus, dass diese praktische Ebene vernachlässigt wird. Und er erlebt auch ja die Stimmung in Deutschland in den 20er Jahren oder auch schon im Gymnasium, wo man eben sieht, dass man aus einer traditionellen Welt kommt, die christlich geprägt ist, und jetzt kommt da die Moderne rein, die Konsumgesellschaft entsteht. Also die Modernisierung stürzt auch die Menschen in gewisses Krise des Selbstverständnisses. Und bei Carl Schmitt kommt das ja auch so ein bisschen raus, dass man eben die Befürchtung hat, dass quasi es gibt dann so einen globalen sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat und alles löst sich irgendwie so in Wohlgefallen aus. diese Gedanken kommen ja so bei Aldous Huxley, bei der Brave New World, klingen die ja an, also dass sich alles irgendwie so in einem humanitären Wohlfahrtsstaat auflöst, aber dass das Leben extrem oberflächlich ist und der Zugang zu den zu tieferer Bedeutung versperrt ist. Und das wird eben auch unter dieser Überschrift Gott ist tot zusammengefasst. Und da scheint es ja bei Leo Strauss zu sein, nee, ihr müsst eben aufpassen, dass ihr im Angesicht der Krise der Moderne nicht in einen moralischen Nihilismus verfallt. Ja, dass ihr wirklich seht, okay, es gibt noch den Bereich des Handelns.
Also es gibt den natürlich und es gibt vor allen Dingen das Problem, dass man ja für sich selber merken muss, was ist meine, jetzt philosophisch gesprochen, Doxa, also die Meinung. Und auch Strauss hatte ja seine politischen Meinungen, die zum Teil sich als nicht so tragfähig erwiesen haben, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber ihm war halt eben klar, dass das nur eine politische Meinung ist, die nicht den Anspruch erhebt, absolutes Wissen zu sein, zum Beispiel. Und in den 30er Jahren war er ja sehr wohl noch ein deutlicher Anhänger der Rechten in diesem Sinne, dass er eigentlich eine imperiale Vorstellung von Politik durchaus vertreten hat, hat dann aber gemerkt, dass im Grunde diese modernen Versuche wie vom Faschismus her das Problem der politischen Ordnung zu lösen, eben selbst noch diesen modernen Vorstellungen verhaftet sind und damit im Grunde nicht geeignet sind, die politische Ordnung herbeizuführen, für die dann eben dieses sokratische Fragen nach dem Guten praktikabel ist. Das gibt ja dafür interessante Stellen, auf die man jetzt nicht im Detail hier eingehen kann, im Briefwechsel mit Karl Löwitt und zum Teil anderen, aus denen deutlich wird, dass er auch natürlich ganz klar gesehen hat, dass aus seiner Position als Jude heraus, dass er eben nicht bereit sein wird, irgendwo zu Kreuze zu kriechen. Und das heißt, er sagt dann auch nicht zum Kreuze des Liberalismus, was natürlich auch für Irritation gesorgt hat, weil er eben dann schon so weit war, dass er gesagt hat, ich bleibe dann dabei, quasi das Schicksal der Philosophen zu teilen und gehe dann auch notfalls wieder ins Ghetto, so ungefähr, nicht? Weil aber dann schon im Hintergrund diese Vorstellung war, dass er eben dann in einer Gesellschaft, die eigentlich auch die Philosophie nicht gutiert und unterstützt, er dann wenigstens wieder in diese Situation kommt, in der die Philosophen früher immer schon waren. Und das ist im Grunde der entscheidende Punkt. Strauss hat ja sehr deutlich reflektiert, was eben die Möglichkeiten von Verfolgung und Tyrannis in der Vergangenheit sind. Lässt sich das übertragen auf die Moderne? Kann man die modernen Tyranneien im Lichte der antiken Philosophie verstehen, zum Beispiel? Und dann hat er eben darauf reflektiert, ob es überhaupt denkbar ist, dass zum Beispiel eine Gesellschaft entsteht, was ja eigentlich das Ziel der modernen politischen Philosophie war, in der es keine Unterdrückung von heterodoxen Meinungen gibt. Und die Standardmeinung wäre ja natürlich in einer freiheitlichen Demokratie westlichen Zuschnitts gibt es keine Unterdrückung heterodoxer Meinungen. Und man hat die Freiheit, so wie Tacitus damals es zum Ausdruck gebracht hat, das zu sagen, was man denkt und eben nicht nur zu denken, was man meint. Und das ist im Grunde dieses Problem. Und Strauss deutet eben an, dass es eigentlich nur in den allerwenigsten halkionischen Zeiten so scheinen kann, als wäre das tatsächlich so. Aber ihm war wohl ziemlich klar, dass es eben auch möglich ist, in einer sogenannten freiheitlichen Gesellschaft Orthodoxien, Konformismen zu etablieren, die nicht notwendigerweise offizielle Meinungseinschränkungen mit sich bringen, sondern einfach durch die atmosphärische Lage und so weiter. Jedenfalls gibt es ein breites Spektrum der Möglichkeit, dass auch in sogenannten freiheitlichen Gesellschaften eben keine volle Meinungsfreiheit und Meinungsäußerungsfreiheit besteht. Und dieses Thema, das deutet er gerade in seinem Buch über Persecution and the Art of Writing, was im Ganzen nie ins Deutsche übersetzt wurde, auch an.
Ja, da sind wir ja bereits auch so bei seiner Pariser Zeit. Da lernt er ja auch Alexandre Kotschew kennen, der dort auch angefangen hat zu wirken. Wollen Sie da noch mal etwas sagen zu diesem Dialog?
Also es gab ja einen geplanten Dialog zwischen Strauß und Kojève oder Kojevnikov, der war ja ursprünglich russischer Emigrant. Die wollten zusammen ein Buch über Hegel und Hobbes schreiben. Also damit wird schon interessant angedeutet, denn Strauß hat ja schon über Hobbes geschrieben. Das sagt er in einer Fußnote eben seines Hobbes-Buches irgendwo. Und Kojève war dann schon mit Hegel so beschäftigt, dass er dann in den 30er Jahren und dann mit großer Wirkung ja bis in die Nachkriegsjahrzehnte in Frankreich hinein in eine Auslegung von Hegels Phänomenologie des Geistes vorgetragen hat und im Grunde eine ganze französische Generation damit geprägt hat. Und dann kam es eben nach dem Zweiten Weltkrieg zu diesem interessanten Dialog zwischen den beiden über das Problem der Tyrannis, weil Strauß dann angefangen hatte, in den 30er Jahren insbesondere, die antiken Autoren zu lesen, vor allen Dingen nicht nur Platon, sondern Xenophon. Und der erste Text, in dem er überhaupt dieses Esoterik-Exoterik-Problem aufgreift, ist dann eine Studie über den Geist von Sparta gewesen, also die Verfassung der Spartaner von Xenophon. Und darauf basierend hat er dann alle Schriften von Xenophon studiert, unter anderem dann einen Dialog Hieron, der sich mit dem Problem der Tyrannis direkt befasst. Und der ist dann publiziert worden, das Französisch, Englisch auch. Und Kojève hat darauf repliziert, auch Vögelin übrigens hat etwas dazu geschrieben. Das ist also eigentlich ein weiterer Diskussionszusammenhang. Und das hat dann auch sehr viel Resonanz gefunden, ist auch auf Deutsch erschienen, dieses Buch über Tyrannis von Strauß in den 60er Jahren und führt dann im Grunde dazu zu der Frage, gibt es eine politische Lösung des Problems der guten Ordnung durch die Etablierung eines universalen und homogenen Staates? Und für Kojève war das eine Option, für Strauß war klar, das kann nur eine Tyrannis sein. Und wie nachhaltig diese Diskussion letztlich gewirkt hat, kann man noch daran sehen, dass dann ein späterer Schüler von Alan Bloom, Francis Fukuyama, diese Theorien aufgegriffen hat in seinem Buch über das Ende der Geschichte und den letzten Menschen. Das basiert sehr stark auf diesen Interpretationen von Strauß und dann von Alan Bloom, Kojève und so weiter. Denn Strauß hat, das muss man auch sagen, in den 50er Jahren einige seiner Studenten dann extra nach Paris geschickt, damit die mit Kojève in Kontakt kamen.
Ja, würden Sie sagen, dass dann Leo Strauß der Meinung war, dass wenn die Ideen von Kojève sich durchsetzen will in einem tyrannischen globalen Staat am Ende leben würden?
Naja, der Punkt ist ja der, dass bei Kojève, das ist ja auch sehr kompliziert, da will ich mich jetzt nicht zu sehr drauf einlassen, aber Kojève hat ja die Meinung vertreten, dass eben Hegel das Ende der Geschichte quasi verkündet hat. Er hat es ja nicht herbeigeführt, sondern er erkennt es bloß und dass sozusagen mit Napoleon schon dieses Ende der Geschichte da ist. Aber dann später ist er eben zu der Auffassung gekommen, dass das nicht Hegel Napoleon war, sondern eben Stalin. Und davon ist er dann aber mehr oder weniger stillschweigend dann auch wieder abgekommen, weil sich das dann auch nicht mehr so gut gemacht hat. Und dann hat er wieder die These vertreten, ja doch, mit Hegel war das schon der Fall. Dieses Ende der Geschichte, was ja bedeutet, dass im Grunde keine weiteren Optionen mehr sich entwickeln werden gegenüber denen, die es dann schon gibt. Und Alan Bloom war dann bei Kojève in Paris, auch Stanley Rosen, ein anderer wichtiger Strauß-Schüler, war bei ihm. Und Bloom war dann verantwortlich dafür, dass ein Teil von dieser Interpretation Hegels durch Kojève dann im Englischen in Übersetzung erschienen ist und hat dann damit im Grunde den Anstoß gegeben dafür, dass dann Francis Fukuyama, der damals ja so als neokonservativer Denker galt, sein Buch geschrieben hat. Und dieser Spannungsbogen ist unheimlich spannend, weil in dieser frühen Diskussion hat Francis Fukuyama hat dann noch einen Artikel geschrieben, The End of History, Fragezeichen. Also das Ende der Geschichte, Fragezeichen. Da war das noch nicht so dogmatisch. Und Alan Bloom hat damals schon gesagt, eine Option ist ja wohl, dass es, also man kann nicht davon ausgehen, dass einfach die liberale, freiheitliche Demokratie der letzte Zustand sein würde, sondern dass auch der Faschismus eine Option sein könnte für die folgende, wie auch immer, neue Weltordnung oder wie auch immer. Es können eben solche politischen Systeme aufkommen und damit schließt das im Grunde an die Diskussion, die eben Strauß mit seinen Zeitgenossen schon vor langer, langer Zeit geführt hatte.
Ja, und da bringt dann Strauß bei seinem Tyranneibuch auf eine sehr subtile Art eben gewisse Anfragen unter. Also ich habe da den Eindruck gehabt bei dem Buch, dass er sich da so etwas hinter Xenophon versteckt.
Ja.
Also er sagt dann, Xenophon hat so die Position gehabt, dass eine Tyrannis eigentlich auch nicht so gut ist. Aber bevor der Staat komplett vor die Hunde geht, hat man halt so einen Tyrannen, mit dem man zurechtkommen muss. Und bei anderen politischen Schriften schreibt Xenophon ja selber und er hat diesen Hieron-Dialog bewusst eben als Dialog verfasst, weil er eben sich da keine Aussagen zu eigen machen möchte, sondern weil er letztendlich durch den Hieron darstellen möchte, wie so eine Tyrannis funktioniert und wie diese Herrschaftstechniken funktionieren.
Und im Grunde ist es immer bei Strauß, das ist halt dann der entscheidende Punkt für seine Wirkung in Amerika. Er ist ja dann nicht Professor für Philosophie geworden, wohlgemerkt, sondern eben Political Science, also Politikwissenschaft. Und immer, wenn er in seinen Vorlesungen dann Philosophen behandelt, hat er quasi vorangestellt, ja, warum beschäftigen wir uns als Politikwissenschaftler jetzt damit? Um dann zu begründen, warum das eben nötig ist. Denn das war nicht das, was die Politikwissenschaftler seiner Zeit gemacht haben. Das war ja dann schon eine Form von Politikwissenschaft, die dann anfing, die eben sich an sozialwissenschaftlichen Methoden orientiert hat, die dann ganz andere Fragestellungen entwickelt hat. Und das war für Strauß im Grunde auch eine Herausforderung in diesem Milieu von sozialwissenschaftlich geprägter Politikwissenschaft, die eigentlich nur empirisch weiterwurstelt, eine ganz andere Stoßrichtung einzubringen und die dann eben auch kritisch gegenüber der Unterscheidung von Tatsachen und Werturteilen und anderen grundlegenden Annahmen der modernen Sozialwissenschaft war. Nicht? Also deswegen diese Auseinandersetzung mit Max Weber und bei Xenophon in diesem Tyrannisbuch ist halt der Clou, dass er dann sagt, ja, was ist eigentlich das Problem der Politikwissenschaft, wenn sie mit einer Tyrannis konfrontiert ist und diese nicht als solche erkennen kann? Denn für Strauß war dann der Punkt, dass man, um eben so etwas als Tyrannis beurteilen zu können, muss man ein Werturteil treffen. Man muss dann sagen, bestimmt unter bestimmten Wertgesichtspunkten ist eben diese politische Ordnung nicht gut. Und indem ich dann eben solche Urteile treffe, gehen die in die Beschreibung mit ein. Wenn ich es aber rein wertneutral nur in beschreibender Sprache versuche darzustellen, komme ich gar nicht dahin zu erkennen, um was für ein politisches System es sich handelt. Also das ist im Grunde der Clou, dass damit verbunden ist einerseits eine Behauptung über die Möglichkeiten von analytischem Vorgehen gegenüber politischen Phänomenen und andererseits eine Kritik am Instrumentarium der Politikwissenschaft seiner Zeit, die, wie er gesagt hat, ist eigentlich eine, also das ist, da muss man mal überlegen, weil es auf Englisch natürlich dann alles formuliert, seitdem er dann in Amerika war, dass die politische Wissenschaft seiner Zeit könnte man vergleichen, wenn man sagt, sie spielt Geige, während Rom brennt. Aber sie sei eben zumindest auch dadurch entschuldigt, dass sie eben gar nicht wisse, dass Rom brenne. Also das ist sozusagen jetzt ganz verkürzt eine dieser Aperçus, die dann Strauß immer einfliegt in seine Bemerkungen, wo man dann auch sich leicht vorstellen kann, dass die Animositäten unter den amerikanischen Politikwissenschaftlern gegenüber Strauß und dann seinen Schülern ihren Ursprung haben.
Ja, da kommen wir jetzt sozusagen in die in die Reifephase seines Lebens und seines Denkens bereits rein. Das werden wir jetzt nochmal vertiefen, aber zunächst möchte ich nochmal kurz die biografischen Punkte nennen. Er ist jetzt in Paris gewesen und dann bekommt er wieder ein Rockefeller-Stipendium, kommt dann nach Cambridge, wo er seine Hobbes-Studien macht, also tiefer in Hobbes einsteigt. Und dann 1938 geht es in die USA und 1944 wird er auch US-Bürger und 1949 ist er dann Professor in Chicago. Und da ist er dann eigentlich angekommen. Da kann man sagen, da wird Leo Strauss Leo Strauss. Genau. Da kommt sein Denken zu Reife. Und ein entscheidendes Werk, das in dieser Zeit entsteht, ist Naturrecht und Geschichte. Das wahrscheinlich das Werk ist, wo er quasi seine wichtigen Punkte zusammenfasst und mit dem er auch den Anspruch hat, eine Schule zu gründen. Es soll irgendwie auch ein gewisses Handbuch sein, was anschlussfähig ist. Und ihm gelingt es dann eben auch ja, eine Schule zu gründen, die Straussians, die Straussianer. Einige Namen, Sie haben das schon erwähnt, sind da genannt worden. Und in dieser Zeit, also er hat dann seine Professur bis 1968 und stirbt dann 1973. Also in dieser Zeit, da entwickelt er dann seine große Fruchtbarkeit und seine große Wirkung. Und ich denke, wir könnten jetzt hier wirklich nochmal ein paar Punkte bei Naturrecht und Geschichte anschauen. Sie haben das ja auch schon erwähnt mit dem Werturteilen, mit den fehlenden Werturteilen. Also gerade in Naturrecht und Geschichte macht er ja eben der Sozialwissenschaft den Vorwurf, dass sie keine Werturteile trifft, sondern dass sie versucht, einfach soziale Fakten zu analysieren. Und er sagt dann ja, die moderne Sozialwissenschaft, die kann sich sozusagen damit beschäftigen, wie so eine Gesellschaft von Kannibalen funktioniert, aber sie kann halt nicht schlecht sagen, warum eine Gesellschaft, in der Kannibalismus praktiziert wird, schlecht ist.
Genau, ja. Das ist halt einfach nur ein anderes Wertesystem, nicht?
Ja, genau. Die Sozialwissenschaften, die schaut sich eben die Systeme an und sowas. Und da sieht er eben bereits diesen Weg zum Nihilismus.
Und das hängt eben auch zum Beispiel damit zusammen, dass dann in dieser Zeit ein Kulturbegriff entsteht. Das ist also genau eng verbunden damit, nicht? Man hat dann eben einen Begriff von Gesellschaft oder von Kultur, der so wertneutral ist, dass damit nicht mehr irgendetwas Spezifisches verbunden ist, das sich auf eine Ordnung der Seele zum Beispiel bezieht, die man erarbeiten muss. Das, also so, und da sagt er eben, das ist der Wandel zum Beispiel von, wenn man in der Antike von Kultur gesprochen hat, dann ist das eben eine Form von Kultivierung. Also im übertragenen Sinne natürlich aus der Landwirtschaft genommen, dann Cultura Animi, die Kultur der Seele, die Pflege der Seele. Und das erfordert ja, dass man eben eine Vorstellung davon hat, was ist der Seele des Menschen zuträglich? Welche Rolle spielt das Schöne? Warum soll man sich mit schönen Dingen umgeben und nicht mit hässlichen? Und indem man dann aber den modernen sozialwissenschaftlich-kulturanthropologischen Begriff der Kultur mehr und mehr etabliert, das geschieht ja auch in der Zeit im 20. Jahrhundert mit den Untersuchungen der verschiedenen Gesellschaften und dann eben unter dem Einfluss von verschiedenen sozialwissenschaftlichen Methodologien, stellt man eben fest, ja, jede Gesellschaft hat halt ihre eigenen Werte. Und dann sagt Strauss, wenn man Kultur so versteht, dann kann Kultur auch bedeuten, die Kultur von Jugendbanden, die kriminelle Aktionen durchführen, oder die Kultur eines Gartens, in dem einfach nur Müll herumfliegt und alte Flaschen und Dosen ohne Sinn und Verstand verteilt wurden. Das sei dann genauso möglich, das als Kultur zu beschreiben. Und das ist sozusagen seine Reductio ad absurdum dieses Ansatzes, den er eben nicht teilt.
Ja, also er hat da ja auch gewisse Sachen schon vorhergesehen, wie dann eben die Sozialwissenschaften in der USA Gesellschaft im Westen prägen sollten. Ich denke, für die Zuhörer ergeben sich ja die Beziehungen fast schon von selber. Um dabei Leo Strauss zu bleiben, können wir da quasi in der Andeutung verharren. Aber er sieht ja bei Weber dann auch nochmal den Punkt, wo kommt Weber her? Das ist ja, er kritisiert dann den Historismus, dass diese Historismuskritik, aber in der Zeit im 19. Jahrhundert war ja eigentlich an den deutschen Universitäten so der Historismus im Grunde die Antwort auf die Herausforderungen durch die Französische Revolution und die Aufklärung.
Der entscheidende Punkt ist natürlich, dass dann durch, also vor allen Dingen Wilhelm Dilthey könnte man nennen, der ja gesagt hat, was der Mensch sei, erfährt man eben durch die Geschichte. Das ist im Grunde so in Kurzform diese Vorstellung, dass die Geschichtlichkeit des menschlichen Daseins eigentlich die grundlegende Kategorie ist, mit der man den Menschen verstehen kann. Das heißt, der Mensch ist nicht als Mensch anthropologisch mit einer Natur ausgestattet, die über die Zeiten gleich bleibt, sondern es ist im Grunde etwas, was sich verstehen lässt, nur im Laufe der Geschichte. Und für Strauss war das ein Problem. Er hat im Grunde diese Kategorie der Geschichtlichkeit im Prinzip kritisiert. Das steckt jedenfalls dahinter, und diese Spannung ist eben das, was hinter Naturrecht und Geschichte steht, dass man eben dann zum Beispiel sagen muss, ja, wenn die Amerikaner in der Aufklärungszeit im Zusammenhang mit der Unabhängigkeitserklärung, was ja jetzt gerade wieder aktuell ist, sich auf die Natur und den Gott der Natur berufen, dann ist das sozusagen nur erklärbar, das wäre ja die historistische Interpretation, als ideologischer Ausdruck von bestimmten Geschäftsinteressen oder Sklavenhalterinteressen oder wie auch immer. Also jedenfalls, dann würde man historisch hingehen und sagen, alle Formen von Denken und alle Formen von Berufung auf bestimmte Kategorien wie das Gute, die Natur, das Recht und so weiter sind eben bloß in ihrem historischen Kontext zu verstehen als Dinge, die jetzt keine übergreifende Bedeutung haben letztlich. Und das ist der Punkt, den er dann versucht aufzuzeigen, wie sehr sich im Grunde unter dem Einfluss, behauptet er dann, deutscher Theorien auch in Amerika selbst dieser historistische Zweifel festgesetzt hat, dass man eben nicht mehr geglaubt hat, die Vorstellung der Unabhängigkeitserklärung, dass die Menschen eben von Natur aus mit bestimmten Rechten unveräußerlicher Art ausgestattet sind, dass das überhaupt noch geglaubt wird. Weil man eben dann merkt, okay, wir können das historisch analysieren, und dann zerbröselt das unter den Händen.
Ja, das muss man aus der Geschichte verstehen. Genau. Das kann man vielleicht so als Überschrift nehmen.
Genau, und in dem Moment, wo ich sage, das kann man nur geschichtlich verstehen, impliziere ich schon, dass es auf der kognitiven Ebene keine Geltung und Bedeutung hat.
Und Strauss, also man merkt ja schon, dass er sich da sehr geschickt bei den Amerikanern einführt mit seinem Buch Naturrecht und Geschichte, wenn er da quasi lobend die Unabhängigkeitserklärung erwähnt und sagt, ja schaut, ihr habt euch da etwas bewahrt, was da in Europa schon längst verloren gegangen ist mit eurer Berufung auf Natur. Aber da geht es ja dann auch weiter zu so einem Grundmotiv. Er sagt eben natürlich, das Problem von dem Historismus ist, dass er im Grunde versucht, die Herausforderung, die eben durch die Französische Revolution da ist, durch den Atheismus, durch den Materialismus zu bewältigen, aber dass der Historismus doch modern ist, und in der Hinsicht gibt es da so eine zweite Höhle. Ja? Also auch so ein Motiv, was eben mit dem Strauss immer wieder verbunden wird. Er sagt eben, die erste Höhle von Platon ist ja diese Höhle, wo die Vorurteile, die einfach so in der Gesellschaft präsent sind, die Köpfe der Menschen blockieren. Und dann gibt es ja da so eine zweite Höhle. Also wer hat die Leute in diese zweite Höhle geführt?
Ja, das ist eben das Komplizierte. Also nach Strauss war es ja so, dass im Grunde dieses Bild von Platon, dass eben Menschen in der Höhle gefesselt sind und dann nur Scheinbilder von dem erkennen, was ist, war sozusagen die natürliche Situation des Menschen. Das impliziert eben diese platonische Philosophie. Man hat schon im natürlichen Zustand noch nicht, man muss unterscheiden zwischen Schein und Sein, und man muss dann eben, um zur wahren Erkenntnis zu gelangen, erkennen, dass eben man in einer Welt der Konventionen zum Beispiel lebt, die nicht von Natur Geltung haben. Also man muss dann, und das ist das, was der entscheidende Punkt für Strauss war an dieser Stelle, die Griechen waren diejenigen, die diese Unterscheidung als erste gemacht haben zwischen Natur und Konvention, also Physis und Nomos. dass eben unterschieden wird, es gibt Dinge, die sind von Natur aus so und andere erscheinen uns bloß so, weil sie bei den Griechen, bei den Persern, bei anderen Barbaren so und so gedacht werden. Und jetzt ist eben diese natürliche Situation durch das historische Denken nochmal verkompliziert worden, weil wir durch die verschiedenen Geschichtstheorien zum Beispiel oder sozialwissenschaftlichen Theorien oder Hermeneutiken nochmal einen Schritt weiter weg sind von der Natur. Das heißt, zwischen die Scheinbilder schiebt sich nochmal eine Art zweite Scheinwelt, sodass wir überhaupt erstmal diese abräumen müssen. Und das ist im Grunde, man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie diese Bildschirme, die in Fahrenheit 451 überall angebracht sind. Das heißt, man lebt dann in einer zweiten sekundären Welt, die ja heute jeder leicht nachvollziehen kann. Alle elektronischen Geräte spiegeln einem das ja vor. Man hat dann, und man müsste sozusagen erstmal diese zweite Welt an Theorien und Verdopplungen von Scheinbildern entfernen, um überhaupt in diese Situation des ursprünglichen Philosophierens zu kommen. Und dann ist aber der Clou, dass man erst dann in dieser ursprünglichen Situation ja auch wieder erst diese harte Arbeit des Aufstiegs aus der Höhle der Meinungen durchführen müsste oder eben auf irgendeiner Weise durch die Gnade Gottes oder wie auch immer dazu bewegt wird, aus der Höhle herauszutreten. Das machen ja auch nicht alle. Und das Schicksal desjenigen, der in die Höhle zurückkehrt, nachdem er das wahre Licht und die wahre Wahrheit der Dinge erkannt hat, ist ja auch nicht erbaulich. Er wird erschlagen von den Höhlenbewohnern, weil sie eben nicht wissen wollen, wie die Dinge in Wirklichkeit sind. Das muss man auch immer mit dazu nehmen. Also da spielt auch schon diese Gefährlichkeit des Philosophendaseins eine Rolle. Und wenn man sich jetzt aber anlegt mit denen, die quasi die Theoriesysteme aufgebaut haben, um zu verhindern, dass man überhaupt eine natürliche Philosophie-Situation hat, dann ist es auch nicht so ganz ungefährlich. Die bringen einen nicht um, aber das kann dann zu akademischem Ostrakismus führen, also Ausschlussverfahren aller Art. Und es gab ja immer wieder auch, obwohl viele Straussianer dann akademisch erfolgreich waren, auch so Schwierigkeiten für manche im akademischen Bereich dann Fuß zu fassen, weil man sie halt als befremdlich angesehen hat.
Also ja, weil sie eben die Vorurteile der Zeit nicht teilen.
Und letztlich hat ja Strauss, dadurch, dass er so viele Schüler herangezogen hat, Sie hatten das ja erwähnt mit dieser Schulbildung, von denen haben dann eben etliche, manche seiner nur sehr knapp formulierten Anregungen aufgegriffen. Das heißt, es kommt eben mal ein Verweis in Naturrecht und Geschichte auch auf Abraham Lincoln zum Beispiel oder solche Dinge. Und dann gibt es eben ganze Schüler, ich würde fast sagen, Bataillone ist übertrieben, aber es gibt dann eben wichtige Schüler von ihm, die sich mit diesen Fragen dann beschäftigen. Dann schreibt eben Harry Jaffa, einer der wichtigsten Strauss-Schüler der ersten Generation, ein ganzes Buch über nicht nur Thomismus und Aristotelismus, sondern später auch noch über Abraham Lincoln. Und dann gibt es andere Schüler wie Walter Burns, der dann über das Problem der Tugend und der Zensur schreibt, am Beispiel von Verfassungsrecht, und der später dann auch ein Buch über darüber schreibt, wie man Patrioten erzieht. Und dann gibt es Schüler, das ist auch sehr wichtig, es gibt eben nicht nur diese Spannung zwischen den Meinungen im Bereich der Gesellschaft und der Philosophie, sondern es gibt eben diesen Zwischenbereich der Staatskunst, also was auf Englisch dann als Statesmanship tatsächlich auch begrifflich verbunden wird mit dem Staatsmann, also einer Figur des Politikers, der als Gentleman im Grunde über, also schon der von der Philosophie beeinflusst werden kann und dann möglichst eben eine seelische Verfassung hat, die ihn dazu führt, eben im richtigen Moment, vor allen Dingen in Krisenmomenten, das Richtige zu tun. Und so gibt es dann eben unter diesen Strauss-Schülern auch einige, die sich dann immer wieder intensiv mit Staatsmännern wie eben Jefferson, Washington, Churchill, Lincoln, Charles de Gaulle befasst haben, um auch da sozusagen die Würde des politischen Lebens in ihrem Eigenrecht auch zu analysieren. Also nochmal ein extra Strang, der aber wichtig ist für diese politische Dimension.
Da würde mich auch Ihre Einschätzung interessieren, inwieweit jetzt wirklich Strauss auch Einfluss hat oder hatte auf Politik. Er ist ja in den 70er Jahren gestorben, aber es wird ihm immer noch ein gewisser Einfluss nachgesagt auf die Administration von George Bush, dem Jüngeren, und eben auch jetzt im Umfeld von Donald Trump scheint Strauß auch irgendeine Rolle zu spielen. Was ist davon zu halten?
Naja, das ist mit Vorsicht zu genießen. Es gab natürlich ein paar Straußianer, die dann in die Politik gegangen sind. Also auch, das waren dann zum Teil aber auch eben dann ja Schüler auch von Alan Bloom, der dann ganz stolz drauf war, dass ihm Paul Wolfowitz ab und zu mal was erzählt hat oder so. Aber diese Leute waren zum Teil ja auch, waren nicht jetzt reine Straußianer. Und es gab ja keine direkte Doktrin, die da jetzt umgesetzt werden konnte, sodass es also auch schon in der Bush-Ära sehr problematisch war, jetzt zu sagen, da sind jetzt die Leo Strauss oder Leocons diejenigen gewesen, die da das Sagen hatten. Das hat man natürlich immer dann damit verbunden, dass im Zusammenhang mit Strauss Vorstellung von esoterischem Schreiben die Idee einer edlen Lüge verknüpft werden kann. Das ist ja das, was bei Platon auch vorkommt. Und dass man dann sagt, ja, dann sind im Grunde diese Lügen, die man gebraucht hat, um eben in den Irakkrieg einzutreten, lassen sich darauf zurückführen, nicht? Aber das ist, glaube ich, zu weit hergeholt, weil die Politiker, die Lügen wollen, können das auch ohne irgendwelche philosophische Beratung. Und da ist kein direkter Zusammenhang wirklich herstellbar, meiner Ansicht nach. Und es gibt sicherlich eine Handvoll von Leuten auch, die durch straußianisches Denken geprägt sind, die in der Trump-Administration 1 und oder 2 etwas mitgewirkt haben. Aber wie weit da tatsächlich dann solche Sachen Einfluss haben, müsste man erstmal im Nachhinein dann ruhig analysieren und schauen, ob das überhaupt stimmig ist. Ich neige persönlich eher dazu, das galt auch schon für die Bush-Zeit, zu sagen, dass die wesentlichen politischen Entscheidungen auch im außenpolitischen Bereich damit nicht wirklich erklärt werden können, weil das einfach grundlegenderen Gesetzmäßigkeiten folgt.
Ja, lassen Sie uns da jetzt quasi sozusagen in einem Teil jetzt nochmal, wir steuern ja jetzt auch so zum Ende zu, aber ich denke, wir sollten nochmal tiefer einsteigen zu der Medizin, die Strauss verschreibt. Also sein Buch heißt ja Natural Right and History, also nicht Natural Law, wie man das erwarten würde. Was ist der Unterschied zwischen Natural Right und Natural Law?
Naja, das Naturgesetz in diesem Sinne wäre für Strauss mit den Denkern, mit denen er sich da befasst hat, eigentlich ein Widerspruch in sich selbst, weil das ja bedeuten würde, dass etwas als Gesetz so funktioniert, dass man eigentlich gar nicht, dass es nicht anders geht. Und ein Naturgesetz in diesem Sinne auch als eine strikte moralische Doktrin erschien ihm problematisch, weil sie eben zu sehr vermischt oder im Grunde amalgamiert mit einer Offenbarungstheologie. Er hat ja zu Thomas von Aquin nur sehr kurz wenig geschrieben in Naturrecht und Geschichte. Und da deutet er im Grunde an, dass diese Form von Naturrecht dort zu dogmatisch ist, und er macht ja an einigen Stellen so eine Formulierung, bringt ja eine Formulierung, dass man im Grunde die zwischen dem Nihilismus und Relativismus und dem Absolutismus auf der anderen Seite einen Mittelweg finden muss. Und die Vorstellung, dass eben ein Naturgesetz besteht, was man so eindeutig erkennen kann, dass man daraus mit Sicherheit Ableitungen für die Praxis in jeder Hinsicht durchführen kann, das hat er nicht für möglich gehalten, sondern eben Naturrecht ist im Grunde etwas schwächer, so eine Art, das ist eigentlich ähnlich, wie es bei Robert Spähmann ja auch auftaucht, so als eine regulative Idee, an die man anlegen kann, um zu messen, ob bestimmte politische Vorstellungen sich irgendwie an dem Guten orientieren für alle. Und das bedeutet aber, dass im konkreten Fall keine Regeln dafür bestehen, wie man das anwendet, sondern man muss dann eben unter Bedingungen der jetzigen Entscheidungslage entscheiden, was ist dringend nötig, was muss gemacht werden, wie kann ich dieses dringend Nötige, soweit es irgendwie geht, an dem orientieren, was ich für grundsätzlich für gut erachte. Und das lässt sich eben nur in dem Moment entscheiden. Und dadurch entsteht natürlich eine gewisse Unsicherheit, aber die ist durch das menschliche Leben und damit in der Politik immer gegeben. Und letztlich führt das dazu, dass man nicht mit hundertprozentiger Sicherheit in diesem, auch in einer Krise navigieren kann. Aber also es ist wichtig, diese Orientierung nicht aufzugeben. Das ist halt der entscheidende Punkt dabei. Und direkte praktische Anwendung ist dann eben aber erstmal nicht gegeben.
Okay, also bei Murray Rothbard gibt es durchaus auch den Hinweis, dass Thomas von Aquin sich auch bewusst war, dass diese ganze Naturrecht-Theorie durchaus auch ohne Gott funktionieren würde. Mhm. Also da würde ja eigentlich das bei Thomas schon angelegt sein, was sich so
ja, Leo Strauss vorstellt. Da gibt es natürlich kontroverse Diskussionen, wie Leo Strauss Thomas von Aquin verstanden hat, aber das wollen wir jetzt den Hörern nicht zumuten. Das
ist, ja, wir wollen hier die Grundzüge herausarbeiten. Aber da noch ein Punkt. Also er verschreibt den Menschen als Medizin sozusagen die Rückkehr zur Natur, aber jetzt nicht im romantischen Sinne des 18. Jahrhunderts, nicht wie Rousseau, zurück zur Natur, sondern die Rückkehr eben zum Naturrecht. Und was auffällt, ist eben, dass er den Vater der Moderne schon sehr, sehr früh findet. Mhm. Also bei ihm ist ja Machiavelli der Vater der Moderne. Bei Machiavelli sieht er ja das angelegt, dass eben diese ganzen Sachen ja schon über Bord geschmissen werden. Also die ganze Tugendlehre, moralische Orientierung der Politik. Also er sieht ja Machiavelli viel wirkmächtiger. Also heute liest man vielleicht Machiavelli so verschämt oder so. Niemand würde sich so direkt auf den berufen, aber Strauss sagt dann schon, nee, der Machiavelli ist der Vater der Moderne.
Ja, das war für ihn aber auch ein wichtiger Erkenntnisschritt, weil er erst eben Hobbes in dieser Position gesehen hat, als er noch sein erstes Buch über Hobbes geschrieben hat. Und dann erst im Laufe der Zeit kam ihm dann diese Einsicht, dass eben die auch deswegen natürlich für ihn bahnbrechend war, weil ja Machiavelli gar nicht als Philosoph interpretiert wurde so sehr, sondern eben als Historiker und Politologe, wenn man so möchte. Strauss hat ja dann eines seiner wichtigsten Bücher überhaupt, die Thoughts on Machiavelli, die auch auf Deutsch leider bisher nicht vorliegen, also Gedanken über Machiavelli, das auch sehr ausführlich geschrieben, um eben zu zeigen, was es damit auf sich hat. Und die politische Maßgabe Machiavellis war ja im Grunde gegen das utopische Denken auf niedrigem Niveau, aber auf festem Grund eben politische Strukturen zu erbauen, diese neuen Ordnungen, die eben nicht mehr sich an irgendwelchen Fantastereien, so wie er es verstanden hat, orientieren, wie eben Platon in der Politeia im Staat, also sozusagen Idealstaaten entwickeln. Und dieser utopische Überschuss im platonischen Denken und auch im klassischen politischen Denken, den hat eben Machiavelli zurückgeführt auf das Basale, was eben dann auch oft als Zynismus gelten kann, nicht? Und diese Sache, die ist bei Strauss sehr intensiv verhandelt und auch einige Strauss-Schüler, insbesondere Harvey Mansfield, hat dann sehr viel zu Machiavelli geschrieben. Und es ist nicht ganz unwichtig, dass eben bei Machiavelli Sokrates eigentlich nicht vorkommt. Und das ist das wiederum, was dann Strauss immer mit ins Feld führt. Natürlich, Sokrates war für ihn ganz wichtig. Und übrigens anders als auch bei Heidegger, bei dem spielt Sokrates auch keine nennenswerte Rolle. Also da ist immer von den Vorsokratikern die Rede, Anaximander und so weiter. Aber indem Strauss eben auf Sokrates zurückgeht, gibt er auch nochmal der Kritik an Machiavelli eine andere Stoßrichtung. Also er sieht ihn als Gründer der Moderne, er bewundert den auch und er liebt ihn sogar, wie er einmal in einem Brief an Vögelin schreibt, wenn ich nicht irre. Aber er sieht ihn natürlich insgesamt auch kritisch. Und da ist eben diese dieses Problem, das Problem des Sokrates zu vergessen und auf dieses Problem wieder das Augenmerk zu richten, was es eben heißt, als Philosoph in einer Gesellschaft zu leben, was überhaupt Philosophieren heißt, was es heißt, im gemeinsamen Suchen und Untersuchen des Guten für den Staat und die Bürger, eben dieses Problem des Sokrates genauer zu erfassen, das war eigentlich die zentrale Intention von Strauss in allem, was ihn dann sonst noch bewegt hat.
Ja, und so wie ich das gelesen habe, wirft er dann ja auch Machiavelli vor, dass der die klassische Tugendlehre über Bord geschmissen hat und dann nur noch den Patriotismus das Gute gelten lässt. Und wenn man sich quasi nationalistische Aussagen anschaut, wie My Country, Right or Wrong, dann sieht man da ja schon den politischen Machiavellismus. Das ist schon sehr aufschlussreich. Oder er hat doch auch bei seinem Tyrannis-Buch dann eben auch gesagt, ja, es ist, Machiavelli hat ja im Grunde beim Xenophon abgeschrieben. Also diese ganze Machiavelli-Lehre fußt im Grunde schon auf dem Tyrannenbild, was der Xenophon entwickelt hat. Nur eben, der Xenophon hat eben noch die Moral in seinen Schriften drin. Und es fällt eben auf bei Machiavelli, dass er nicht mehr zwischen legitimem Monarchen und zwischen Tyrannen unterscheidet. Ja, also er unterscheidet nicht zwischen König und Tyrann. Das Werk heißt ja auch Il Principe. Und der Fürst ist ja eigentlich von seinem Selbstverständnis her ein legitimer Herrscher und kein Tyrann. Und unter dieser Überschrift bringt im Grunde Machiavelli das, was man in der Antike als Tyrannen bezeichnen würde.
Und so, in diesem Sinne könnte dann Strauss eben Machiavelli auch als Urvater der modernen Sozialwissenschaft betrachten oder der Politikwissenschaft, die eben dann keine normative Politikwissenschaft ist. Ne? Und das ist natürlich ein Label, ein Etikett, was dann in der Politikwissenschafts-Selbstgeschichtsschreibung so verwendet wurde, nicht, dass man sagt, eben Vögelin, Strauss, Arendt, solche Denker waren eben Vertreter einer normativen Politikwissenschaft. Das kann man natürlich ein Stück weit so sehen, aber das, was Strauss auszeichnet, ist natürlich dieses grundlegende politisch-philosophische Denken, was auch über rein politikwissenschaftliche Fragen hinaus führt. Also er lässt sich darauf nicht einschränken, auch wenn er immer wieder unter diesem Etikett Politikwissenschaft natürlich selber seine Tätigkeit betrieben hat. Aber es war klar, dass ihm eben das doch letztlich ums Ganze ging dabei.
Und er möchte ja Politikwissenschaft neu definieren.
Genau, und sie führt eben auch zur Philosophie hin. Und insofern war seine Schule außerordentlich erfolgreich, weil da doch sehr viele Leute unheimlich gute Bücher auch geschrieben haben über Xenophon, über Machiavelli, über Tocqueville, über Hobbes, über Platon und die ganzen großen Werke der philosophischen, politisch-philosophischen Tradition, aber eben in einer Weise, die versucht, sie nicht traditionell zu lesen, sondern immer auch nochmal neu ansetzt und sich zu fragen, ja, was ist denn da der möglicherweise radikale denkerische Kern, um das nochmal wieder frisch auch in die abendländische Diskussion einzuspeisen. Denn für Strauss, das ist auch noch sehr wichtig, da haben wir nicht so viel darüber gesprochen, aber diese beiden Fundamente, wenn man so will, der abendländischen Kultur, die er unter Jerusalem und Athen so in Kurzform zusammengefasst hat, also einmal das philosophisch-antike Denken, einmal die religiöse Offenbarungstradition aus dem Judentum kommt und dann aber auch im Christentum in der Verschmelzung dieser beiden, war immer auch spannungsvoll. Und für Strauss war es ein wesentliches Zeichen auch einer lebendigen Kultur, dass eben diese Spannung zum Austrag kommt und eben nicht einfach tot und vergessen ist. Und insofern war auch dieser Rückgang auf die antiken Denker auch ein Mittel zur Wiederbelebung der Diskussion um das, was eben wirklich für den Menschen das Zuträgliche ist.
Ja, das ist ein höchst spannender Denker, der auch nach wie vor Bedeutung hat. Hier in Deutschland hat sich ja Heinrich Meyer aus München verdient gemacht, um viele der Schriften zugänglich zu machen für den deutschsprachigen Raum. Wie würden Sie denn jetzt die weitere Perspektive des haussianischen Denkens einschätzen? Wie könnte man da jetzt damit weitermachen?
Naja, es ist zumindest in der heutigen Situation ist der erste Punkt, den man vielleicht machen kann, dass man Strauss ernst nehmen sollte als einen Lehrer des Lesens, und zwar des genauen Lesens und dann eben auch Das, so verstehe ich auch zum Beispiel das letzte Buch von Heinrich Meyer, dass man eben genau nochmal schaut und diese Texte von Leo Strauss sich sehr genau anschaut, weil eben darin ungeheuer viel verborgen ist. Und letztlich ist das ein wichtiges Mittel gegen die ja doch zunehmende Oberflächlichkeit in vielen Bereichen, in denen man sich eben nicht sich Zusammenfassung durch künstliche Intelligenz erstellen lässt von dem, was hat Hobbes gedacht, was hat Sokrates gedacht, was hat Machiavelli gedacht, sondern es führt kein Weg daran vorbei, wenn man sich über die entscheidenden, auch politischen Kategorien klar werden will, über die Bücher zu gehen. Man muss anfangen, sich gründlich mit Platon zu beschäftigen und wieder zu lesen. Und indem man eben Leo Strauss liest, wird man auch nicht in jedem Punkt dann bei ihm stehen bleiben oder seinen Deutungen folgen. Aber wichtig ist eben diese Emphase, dieses Insistieren darauf, dass es wirklich möglich ist, in den alten Texten etwas zu finden, was uns immer noch etwas zu sagen hat. Und in diesem Lichte auch dann eben neuere Entwicklungen zu bedenken und zu bewahren, eben die Erinnerung an das letztlich Wahre und Schöne, was in diesen Schriften auftaucht und auch eben als Maßstab gelten kann für die Frage der Bildung. Denn für Strauss war auch das ein ganz wesentliches Element. Auf Englisch spricht man ja von Liberal Education. Auf Deutsch müsste man vielleicht freie Bildung sagen. Und diese freie Bildung ist nur möglich, indem der Mensch eben mit anderen oder auch alleine Bücher liest, die ihm die Möglichkeit eröffnen, aus den eigenen und den Konventionen seiner Zeit auszubrechen. Also im Grunde ist dieses Lesen der Bücher, das sorgfältige Lesen der großen Bücher immer auch eine Form der Befreiung vom Hier und Jetzt. Und darin liegt mit Sicherheit die fortdauernde Bedeutung auch von Leo Strauss und seinen Schülern, dass sie eben dazu inspirieren können, dass man sich nicht damit zufrieden geben muss, dass so wie jetzt heute gerade im Wesentlichen gedacht wird, dass das letzte Wort zur Sache ist.
Es war nicht das letzte Wort zur Sache, aber es war ein schönes Schlusswort, lieber Herr Kinzel. Ich freue mich, dass Sie da waren, dass Sie mit uns über Leo Strauss reden konnten. Ich denke, wir haben wesentliche Grundzüge angesprochen seines Denkens. Also er hat ja 130, 160 Publikationen gehabt, mehrere Bücher. Also teilweise da gibt es einen riesigen Kosmos zu entdecken. Und ich danke Ihnen, Herr Kinzel, dass Sie uns da Lust gemacht haben auf mehr und dass Sie uns da zur Verfügung standen für einen Einblick. Ja, vielen Dank.
Das war Kat Echon, der Theorie-Podcast der Bibliothek des Konservatismus. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite oder in den Shownotes.